Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung, das große Erzählen. Titel der ersten Folge ist: Die kleinste Familieneinheit ist eins. Thema ist Familie in Zeiten von Corona. Es folgen drei Geschichten, zwei davon in deutscher Übersetzung. Zu Hause bleiben und Rücksicht auf andere nehmen. Für Familien hieß das in manchen Fällen 24/7 für Wochen zusammen sein, vielleicht zum ersten Mal seit der Geburt der Kinder. Wie sind sie damit klargekommen? Ein Vater und eine Mutter erzählen eine Story aus der häuslichen Quarantäne. Während diejenigen, für die Freundschaft die neue Familie ist, sich fragten, mit welchen der vielen mir bekannten Einzelhaushalten bringe ich auf gemeinsames Risiko mit meinem zusammen? Hier erzähle ich als Storytellerin eine eigene Geschichte. Die erste Geschichte ist von der Therapeutin Jane Richards, ursprünglich aus Großbritannien, und ihre Geschichte heißt Die vielen Hüte von Corona. Nacherzählt in der deutschen Fassung von der Drehbuchautorin Samia Susanne Trabolsi. Wegen Covid-19 würde diese Geschichte nicht im Studio, sondern privat aufgenommen.
Wie viele Hüte hattest du in der Quarantäne auf? Ich bin Jane, Mutter von zwei Jungs, 7 und 10 Jahre alt. Ich bin Therapeutin und wohne seit 7 Jahren in Berlin. Corona kam zuerst allmählich und dann war es plötzlich da. Quarantäne fing für uns, wie für alle anderen, im März 2020 an. Die Schulen waren auf einmal geschlossen und es ging mit dem Homeschooling los. Zeitgleich arbeitete mein Mann von zu Hause aus, im Homeoffice. Meine Arbeit setzte ich auch von zu Hause aus fort. Innerhalb kürzester Zeit fanden wir uns alle zu Hause, ohne Ausgang, und wir versuchten, unser Leben umzuplanen und umzuorganisieren. Wir teilten die Aufgaben der Corona-Zeit unter uns auf, wer wann mit den Kindern welche Art von Unterricht übernimmt und wer welche Arbeiten im Haus erledigen sollte, putzen, einkaufen und so weiter. Wir haben alles unter uns ziemlich fair aufgeteilt. Am Anfang hatten wir noch eine gemeinsame Routine. Jeden Morgen waren wir gemeinsam mit dem Fahrrad unterwegs. Damit hatten wir als Familie jeden Tag mindestens 30 Minuten Bewegung. Aber mit der Zeit veränderte sich das. Ich fing an, allein mit den Jungs rauszugehen, während mein Mann morgens vor Beginn seines Arbeitstages joggte, um dann in den normalen Arbeitstag überzugehen. Die Quarantäne bedeutete also für uns neue Regeln im Umgang miteinander im Haus. Mein Mann arbeitete in einem Raum und wir mussten aufpassen, damit wir ihn dort nicht stören. Er hatte schon zuvor in diesem Raum gearbeitet, aber jetzt war es von morgens bis abends. Die Kinder wussten, dass sie in diesen Stunden ruhig zu sein hatten. Zum Glück ist die Wohnung groß, sodass sie trotzdem genug Platz hatten, ihre Aufgaben für den Online-Schulunterricht zu erledigen. Ich fand Homeschooling wirklich anstrengend. Es war eine Menge Arbeit, mindestens 5 Stunden am Tag von 8 bis 13 Uhr. Ich stellte fest, dass ich zunehmend viel vom Schulunterricht der Kinder übernahm. Naja, ich übernahm eigentlich den ganzen Unterricht mit den Kindern, während mein Mann wieder in seinem Büro arbeitete, hinter geschlossener Tür. Und da der Druck der ganzen Corona-Situation auf uns allen wirkte, beschloss mein Kleinster, in den Streit zu treten. Er verweigerte sich, jegliche Art von Arbeit für die Schule zu verrichten. Mir wurde mit der Zeit klar, dass wir in traditionelle Rollen verfallen waren. Ich wurde zur Hausfrau und, wie ich das Wort hasse, während mein Mann die Rolle des Ernährers übernahm. Ich habe nicht nur all das erledigt, was mir vorher zu viel war, das Putzen, Kochen, Wäsche waschen, sondern war plötzlich Lehrerin in Vollzeit. Es war also Zeit für ein Gespräch. Mein Mann und ich saßen am Küchentisch und ich sagte, Ich schaffe das nicht allein. Ich brauche deine Hilfe. Und er sagte, ich kann nicht helfen. Ich muss doch arbeiten. Jemand muss doch diese Familie ernähren. Und ich sagte, ja, aber ich kann nicht allein den ganzen Hausunterricht stemmen. Das ist einfach zu viel für eine Person. Er sagte, ich kaufe bereits ein. Vielleicht kann ich dir bei der Hausarbeit helfen, putzen zum Beispiel. Und ich war damit zufrieden und sagte, okay, du übernimmst den Einkauf und du kannst so wie früher am Wochenende kochen und einige der Putzarbeiten übernehmen. Und er sagte, gut, ich putze die Böden. Also wischte er die Böden. Sie erhielten sozusagen eine Tiefenreinigung. Das war ein Meisterwerk, das er mir auch demonstrativ zeigte. Aber leider war es auch das erste und das letzte Mal, dass er putzte. Da wurde mir klar, dass so viel von der Arbeit, die ich mache, unsichtbar ist. Das Kochen, das Putzen, das Waschen, die Wäsche, all das ist Arbeit, die Frauen machen, die nie anerkannt wird. Und jetzt kam noch die Rolle der Lehrerin dazu. Als wir wieder aus der Quarantäne herauskamen, wusste ich, dass ich Zeit für mich selbst haben muss. Also habe ich mich entschlossen, jedes Wochenende etwas Zeit für mich zu nehmen, 3 oder 4 Stunden, die ich meiner Kreativität widme. Seitdem besuche ich wieder den Malkurs, sowohl offline als auch online, und das tut mir ziemlich gut. Und außerdem sind die Schulsommerferien da. Und die Kinder stünden auf einmal nicht unter dem Druck des Schulunterrichts in der Corona-Zeit und des Homeschooling. Zudem ist mir klar geworden, dass ich keine Lehrerin bin. Ich kann es auch nie sein, denn ich habe nie eine Ausbildung absolviert. Mutter und Lehrerin zu sein, sind zwei verschiedene Hüte, die zu den vielen anderen Hüten im Kleiderschrank vieler Frauen dazukommen. Hausfrau, Putzfrau, ein Mädchen für alles, sowie alle Rollen, die sie im Beruf heute zu spielen hat. Wenn also die zweite Welle kommt, und viele sagen, sie käme auf jeden Fall, werde ich das alles nicht alleine tun. Entweder hilft mir mein Mann beim Homeschooling oder wir suchen uns einen Dozenten oder Nachhilfelehrer, Lehrerin. Ich weiß aus Erfahrung, dass wenn man in einem fremden Land lebt, ohne Familie, ohne Unterstützungsnetz um einen herum, man bereit sein muss, eben für solche Unterstützung Geld auszugeben, auch wenn das bedeutet, das Budget an anderer Stelle eben fehlt. Denn das hilft einem dann, auch in Zeiten wie dieser, den Verstand zu bewahren. Und das wirkt sich auch positiv auf die Beziehung zu Partner und Kindern aus. Die Corona-Zeit hat mir persönlich gezeigt, wie wichtig es ist, klare Grenzen zu setzen und wie wichtig es ist, Zeit für sich zu nehmen. Darauf kann ich nicht verzichten.
Und nun folgt eine Geschichte des Musicals Eden Bartley. Sie heißt Karl der Kiezkönig oder die Ping-Pong Academy. Die Geschichte wird auf Deutsch von Peter Hoffmann nacherzählt.
Vor 30 Jahren besuchte ich die chinesische Stadt Wuhan. Eine meiner Erinnerungen an jene Zeit ist, dass ich eines Abends Tischtennis mit einer Gruppe von Einheimischen im Garten der Arbeiterwohnung spielte, in der ich wohnte. Da mir notwendige chinesische Sprachkenntnisse fehlten, war dies eine der wenigen Gelegenheiten, mit den Menschen dort in Kontakt zu kommen. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich natürlich nicht vorhersehen, dass Jahrzehnte später dieselbe Stadt und dieselbe einfache Sportart erneut Einfluss auf mein Leben nehmen würden. Obwohl ich in Irland geboren wurde, habe ich einen Großteil meines Erwachsenenlebens in der deutschen Hauptstadt Berlin verbracht. Dort bin ich freiberuflich tätig und arbeite hauptsächlich für ein Bildungsreiseunternehmen, das internationale Studienreisen für Lehrer organisiert und leitet. Ich bin auch als Musiker aktiv. Meine Frau ist Ärztin und arbeitet die meiste Zeit über in der Stadt Magdeburg, 2 Stunden von Berlin entfernt. Wir haben einen 12-jährigen Sohn, Karl, der im März seinen letzten Abschnitt in der Grundschule beginnen sollte. Natürlich hatten wir in den Wochen und Monaten zuvor die Nachrichten über den Ausbruch und die Ausbreitung des neuen Virus verfolgt. Zuerst in Wuhan, dann in ganz China, dann Südkorea, dann Italien, Österreich und Süddeutschland. Aber in Berlin verlief das Leben in der ersten Märzwoche ziemlich normal. Ich bereitete gerade eine bevorstehende Auslandsreise mit einer Gruppe von US-Studenten vor. Karl war tagsüber in der Schule und abends damit beschäftigt, seinen Text für das Musical zum Jahresende zu lernen, wo ihm, sehr zu seiner Freude, eine der Hauptrollen zugeteilt wurde. Julia machte ihre regelmäßigen Klinikbesuche im Krankenhaus. Der Übergang von der Normalität zur neuen Abnormalität wurde durch eine E-Mail eingeläutet, die wir am 13. März von der Schule erhielten und in der angekündigt wurde, dass der normale Schulbetrieb ab der folgenden Woche ausgesetzt wurde. In etwa zur gleichen Zeit wurde nicht nur meine bevorstehende Reise abgesagt, sondern auch alle derartigen Reisen für die absehbare Zukunft. Anstatt also meinen Sohn wie gewöhnlich zum Abschied zu winken, wenn er sich morgens auf den Weg zur Schule machte, begannen die Tage nun mit der Überprüfung des E-Mail-Posteingangs, um herauszufinden, welche Aufgaben ihm von den verschiedenen Lehrern zugeteilt worden waren und zu welchen Online-Lektionen er eingeladen worden war. Es wurde bald zu einer Vollzeitbeschäftigung, PDF, Excel und Word-Dokumente herunterzuladen und sicherzustellen, zu welcher Zeit und auf welcher Plattform Zoom, Skype, Google Classroom die nächste Online-Lektion stattfand. So verbrachte Karl einen Großteil seines Tages vor dem Computerbildschirm. Wenn man jedoch einen 12-Jährigen vor einen Monitor setzt, wird er sich unweigerlich innerhalb von 10 Minuten von der pädagogisch wertvollen Webseite, die er besuchen sollte, etwas weniger Lehrreichem zuwenden. Ich bestand darauf, dass wir jeden Nachmittag 1 oder 2 Stunden im Freien verbringen sollten. Die Herausforderung bestand darin, eine Aktivität zu finden, die nach den Lockdown-Vorschriften zulässig war und die mein Sohn auch ansprechend fand. Mein erster Gedanke war, mit einem Fußball und Frisbee in den Humboldthain, unseren nächstgelegenen Park, zu fahren und dort etwas Zeit zu verbringen. Theoretisch sollte man dort Sport treiben oder sich sonst irgendwie sportlich betätigen, da die Polizei die Parks regelmäßig kontrollierte und Leute, die nur auf dem Rasen saßen und faulenzten, dazu aufforderte, woanders hinzugehen. Die Männer aus dem Balkan, die sich dort regelmäßig zum Plaudern und Rauchen trafen, lernten bald, ihre Zigaretten schnell auszudrücken und vage Dehnungsübungen zu machen, wenn der Polizeiwagen vorbeifuhr. Anfangs half uns als Vater und Sohn das, die Zeit zu vertreiben. Aber nach einer Woche Frisbee werfen und Fußball spielen, 1 gegen 1, war es ziemlich sichtbar, dass Karls Begeisterung nachließ. Immer wenn meine Geschwister und ich als Kinder nicht alles schätzten, was wir hatten, erinnerte meine Mutter uns daran, an die schwarzen Babys in Afrika zu denken. Ja, das ist ja lange her. Und als Karl anfing, sich darüber zu beschweren, dass er das Haus verlassen musste, sagte ich ihm, er solle an die armen Großmütter in Spanien denken, die wie seine eigene derzeit isoliert und in ihren Wohnungen eingesperrt seien und nicht einmal rausgehen dürften, um Sport zu treiben. Aber anstatt in helle und zustimmende Begeisterung auszubrechen, zeigte mir Karls gedämpfte Reaktion, dass dieser Ansatz genauso wenig Wirkung auf ihn hatte wie auf mich seinerzeit vor vielen Jahren. Wir versuchten es dann mit Fahrradtouren oder Spaziergängen um einige der vielen Seen, die in Berlin verstreut liegen. Die Vorstellung, mit den Eltern spazieren zu gehen, ist für einen typischen 12-Jährigen normalerweise ein Gräuel und eine Qual. Aber ein Wochenmitte-Ausflug, den wir trotz Karls anfänglicher Proteste unternahmen, erwies sich als wunderbar angenehm. Es war ein Mittwoch, Anfang April, meine Frau arbeitete an diesem Tag von zu Hause aus, als wir beschlossen, Karl wie ein entführtes Kind ins Auto zu schmuggeln und uns auf den Weg zum Schlachtensee zu machen. Das Wetter war herrlich und der normalerweise überfüllte See war so gut wie menschenleer. Wir spazierten um den See herum und genossen die intensiven Farben und Gerüche des Frühlings, begleitet vom Gesang der Vögel, den man im täglichen Leben nur selten zu schätzen weiß. Zu allem Überfluss war am Ende unseres Spaziergangs ein Imbiss am Seeufer, von dem wir annahmen, dass er geschlossen war, tatsächlich offen. Also bestellten wir Currywurst und Pommes und saßen auf einer Bank am Wasser und beobachteten die Schwäne, während wir schweigend aßen. Ich glaube, es dämmerte uns allen trotz aller Herausforderungen der Pandemie, was für ein merkwürdiger Luxus es war, an einem herrlichen Frühlingstag einen Vormittag unter der Woche gemeinsam als Familie an einem schönen See zu verbringen. Der Schlachtensee ist jedoch zu weit weg, um ihn jeden Tag zu besuchen, und so stand ich am nächsten Tag vor der gleichen Herausforderung, wie wir unsere Zeit im Freien verbringen sollten. Beim Stöbern in einer Kiste mit Sportausrüstung fand ich zwei alte staubige Schläger, die seit einigen Jahren nicht mehr benutzt worden waren, und beschloss, dass wir an diesem Tag Tischtennis spielen sollten. Die meisten Außentischtennisplatten in Berlin stehen auf Spielplätzen. Und natürlich waren in den ersten Monaten des Lockdowns alle Spielplätze gesperrt. Sie wurden mit rot-weißem Absperrband wie Tatorte eingezäunt, die von forensischen Experten untersucht werden. Zu unserem Glück befanden sich die beiden unserem Haus am nächsten gelegenen Tische neben, aber nicht innerhalb des Spielplatzes. Um seinen Enthusiasmus nicht zu dämpfen, ließ ich Karl die ersten paar Spiele gewinnen. Doch innerhalb von 20 Minuten genoss er es sichtlich, mir zuzusehen, wie ich versuchte, seine Schläge aus der Vorhand und Aufschläge aus der Rückhand zu erwidern. »Können wir heute Abend noch einmal spielen?«, fragte Karl, als wir nach Hause zurückkehrten. Am Tag danach kam Karls bester Freund Leonidas, der in der gleichen Straße wohnt, aber seit 3 Wochen nicht mehr gesehen worden war, zu uns. Während der Pandemie war es natürlich problematisch, sich mit Freunden zu treffen. Aber die Länge eines Tischtennistisches von etwas mehr als 2 Metern stellte eine sichere, sozial distanzierte sportliche Betätigung für 2 Personen dar. Auch wenn es streng genommen nach den Lockdown-Bestimmungen nicht erlaubt war. Bald nahm Karl auch andere Kinder und Erwachsene auf, da unser örtlicher Tischtennisbereich nach und nach in Ermangelung offener Cafés und Bars zu einer Art Ersatznachbarschaftstreff wurde. Es gibt eine Theorie, die besagt, dass man 10.000 Stunden aufwenden muss, um bei jeder Aktivität sehr gut zu werden. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Stunden wir in den letzten 3 Monaten an unseren Tischen vor Ort verbracht haben, aber manchmal hat man das Gefühl, mehr als 10.000 Stunden gespielt zu haben. Auch angenehme Stunden. Nicht ein einziges Mal hörte ich Karl sich darüber beschweren, dass er nach draußen gehen musste. Es gab viele Abende, an denen wir spielten, bis es so dunkel wurde, dass man den Ball nicht mehr sehen konnte. In unserer Begeisterung investierten wir sogar in ein paar fluoreszierende orangefarbene Bälle, die es uns ermöglichten, 30 Minuten länger zu spielen. Nachdem wir also Parkbesuche, Fahrradtouren und Spaziergänge am Seeufer ausprobiert hatten, war das, was Karl letztendlich ohne Klagen ins Freie lockte, direkt vor unserer Haustür zu finden. Karl möchte nun in einen Tischtennisclub beitreten, um seine Fähigkeiten zu verbessern, und ist dabei, einen YouTube-Kanal einzurichten, der diesem Sport gewidmet ist. Natürlich vermute ich, dass Karl, der jetzt inoffizieller König des Kiez ist, wenn es um Ping-Pong geht, mich dieser Tage nur deshalb ein paar Spiele gewinnen lässt, damit ich nicht allzu niedergeschlagen bin. Im Gegensatz zu den Fortschritten, die er in den letzten Monaten gemacht hat, glaube ich allerdings nicht, dass ich meine Fähigkeiten seit meiner Zeit in Wuhan wesentlich steigern konnte.
Und last but not least folgt eine Geschichte von mir, Rachel Clark. Ich arbeite seit 2013 als Storytellerin und seit 2015 als künstlerische Leiterin der Storytelling Arena. Diese Story heißt Allein unterwegs in Zeiten von Corona. Es ist der 22. März 2020 und ich habe mir gerade die Pressekonferenz von Kanzlerin Merkel live online angesehen. Laut den neuen Regeln oder Maßnahmen darf man sinngemäß ab sofort deutschlandweit nur noch mit Menschen, mit denen man zusammenwohnt, draußen unterwegs sein. Oder eben zu zweit mit einer Person aus einer anderen Wohnung, hier Haushalt oder Hausstand genannt. Also haben Familien es gut. Menschen, die alleine wohnen, sind damit ziemlich isoliert und mussten sich gut überlegen, welchen der vielen mir bekannten Einzelhaushalten bringe ich auf gemeinsames Risiko mit meinem zusammen. Ab sofort sind Familien auf den Straßen Deutschlands eine unvermeidbare Größe. Ich weiche einer jungen Familie mit Doppelkinderwagen auf der Kollwitzstraße in Berlin-Prenzlauer Berg aus und frage mich als Alleinstehende, wer ist in Zeiten von Corona für mich Familie? Es gibt natürlich meine schottische Familie. Die Worte meiner Mutter nach dem letzten Besuch zu Weihnachten klingen bei mir noch im Ohr. Bis in einem Jahr dann, wenn Corona kommt, wird das mit einem Besuch im Sommer dieses Jahr nichts. Hä? Corona? Was ist das denn? Fragte ich damals. Sie erklärte, aber vor 3 Monaten lagen solche Umstände für mich noch außerhalb meiner Vorstellungskraft. Bei aller Liebe zu meiner Mutter, Schwester und ihrer Familie zählt meine schottische Familie zu meinem Berliner Hausstand nicht. Also was ist für mich im Sinne der neuen Corona-Kontakteinschränkungen Familie? Ich suche weiter. Ich wohne in einer WG mit einem netten jungen Azubi Anfang 20. Wie in so vielen WGs treffen wir uns vor allem am frühen Abend in der Küche beim Kochen. Es besteht zu diesem Zeitpunkt im März noch keine Maskenpflicht. Und so richtig Sinn macht die Einschränkung des zwischenmenschlichen Kontakts auf nur meinen Mitbewohner nicht, denn er arbeitet in einem kleinen Geschäft und bedient um die 200 Leute am Tag. Er trifft sich mit einem Einzelhaushalt seiner Wahl, seinem Bruder, der auch im Supermarkt arbeitet und um die 700 Leute pro Tag die Einkäufe abkassiert. Ich kaufe also Masken im Kleidungsladen nebenan und überrede meinen Mitbewohner, eine Maske bei der Arbeit zu tragen. Begeistert ist er nicht. Er wäre damit auf der Arbeit der Einzige, der eine Maske trägt. Aber er macht das aus Respekt und Zuneigung für mich und ich rechne ihm das hoch an. Und als die Maskenpflicht 4 Wochen später eingeführt wird, sage ich ganz bewusst nichts. Seit der Verhängung der Kontaktverbote koche ich und mein Mitbewohner öfters zu Hause. Und da wir beide einen Hang zum Philosophieren haben, drehen sich unsere Gespräche um Gott und die Welt und natürlich um Corona. Zusammen sind wir aber nicht unterwegs. Unsere Lebensweisen und Freundeskreisen sind einfach zu unterschiedlich. Ich weiche eine Gruppe 5 Gleichaltrigen auf der Danziger Straße aus und frage mich, warum ich heute nicht mehr in einer Groß-WG wohne. Sonst wäre ich jetzt wie damals mit 20 mit meinen 50 Mitbewohnerinnen aus dem Hausprojekt in der Schönhauser Allee unterwegs, denn wir zählten als gemeinsamen Hausstand. Ich verabrede mich zu einem Date. Treffen 2 Haushalte Samstag 18 Uhr bei einem kleinen Spaziergang mit gebotenem Abstand im Tiergarten. Das Gespräch ist interessant. Er sagt, er sei Humorforscher. Ich verabrede mich dort danach 2-3 Mal mit Freundinnen an der frischen Luft. Serienspaziergänge im Tiergarten machen mich aber auf Dauer nicht glücklich. Als Ausgangsevent können sie mit dem Theater, Konzert oder Kinobesuch oder gar den eigenen Auftritt einfach nicht mithalten. Ich denke sehnsuchtsvoll an die schönen Salons mit Lesungen, Performances und Jam-Sessions im letzten Frühjahr und Sommer zurück. Dann tönen mir die Worte von Merkel heute nochmal im Ohr. Gruppentreffen in Wohnungen seien inakzeptabel, sowie das rettet Leben. Tja, ja, wo sie recht hat, hat sie recht. Wie lange das Verbot der Berliner Salonkultur anhält, ist aber nicht abzusehen. Die Absagen regnen ins Postfach. Meine Sommertournee der Festivals in Skandinavien wird abgesagt. Wo ist die Hoffnung beim Zusammenbruch der Veranstaltungsbranche? Wo? Ich suche als Optimistin verzweifelt. Und dann fällt es mir ein. Die Künstlerfreundinnen haben alle plötzliche Freizeit, eine wohlverdiente Pause im sonst hektischen Leben. Ich rufe also durch und stelle fest, alle sind von früh bis spät beschäftigt. Wieso das denn? Gönnt sich ja gar keiner eine Pause? Scheinbar nicht. Und das sogar begründet. Künstlerinnen gehören zu den wenigen, die keine Nothilfe erhalten haben. Und da sie ohne Kunst nicht leben können, arbeiten sie weiter mit derselben Leidenschaft und Tatendrang wie zu Vor-Corona-Zeiten, aber eben in der digitalen Welt. Bezahlung? Auch ungewiss. Ja, ja, die 2D-Welt der Online-Konferenzen. Da bin ich auch seit Anfang März unterwegs. Eigentlich viel öfters dort als draußen auf den Straßen. Am Anfang mit viel Hoffnung und Elan. Zusammen mit einer dynamischen und flexiblen Kollegin haben wir die geplanten Storytelling-Workshops ins Netz gelegt. Wir haben auch manche ältere Teilnehmerin bei der technischen Einrichtung ihrer Rechner für die Online-Kommunikation durchgelotst. Und seit Wochen geben wir Storytelling-Workshops online, eben mit eingeschränkten Körpersprache. Aber immerhin teilen wir Bildschirme und unsere Stories und Storyboards miteinander. Dann erhalte ich eine Einladung zu einer Geburtstagsfeier in Brighton, England. Alle Flugzeuge sind am Boden. Aber ich kann dank Online-Konferenz-Software dabei sein, ohne die eigene Wohnung zu verlassen. Typisch für diese Keramikkünstlerin, die schon federführend und mit Federn verkleidet zig Karnevals in Großbritannien organisiert hat, sollte es eine Verkleidungsparty mit Thema »Schauderlich schöne Leiche« sein. Und so lenken wir uns alle von der Tristesse der Selbstisolation mit dem Spaß ab. 40 fantasievolle, gruselige Paare in Großbritannien, Deutschland sowie am Strand in Neuseeland durchzuscrollen, um sie bei ihren Performances zu erleben. Jeder, der schon mal in so einem Online-Konferenz war, weiß, wie das so aussieht. 40 kleine Fenster über 1, 2, 3 Seiten, Bildschirm verteilt und da muss man durchscrollen. Wir genießen die Performances. Ein Pferd im Abendkleid tanzt für uns. Ein Ritter im glänzenden Schutzausrüstung erzählt eine episch brutale Schlachtgeschichte und vertreibt Halloween-artig dabei unsere Angst. Mit dem eigenen Kostümfundus gleich im Nebenzimmer ging das Wechseln der Kostüme ausnahmsweise ganz leicht. Nach einer grauen Lady Macbeth mit Holzmaske und Gruselbaby, Königin der Herzen aus Alice im Wunderland, tauche ich nun noch als Donald Trump, komplett mit Perücke und Boxausrüstung und halte eine kämpferische Rede für das Geburtstagskind. An dieser Stelle läuft eine schwarze Katze oben in Brighton, England, durchs Bild und kommt unten als schwarze Kater in eine Berliner Altbauwohnung wieder raus. Ein Glückszeichen! Und zum Abschluss isst jeder zu Ehre des Geburtstagskind den eigenen Kuchen und tanzt zur Musik des DJs aus Brighton. Der Elan hält bis 1 Uhr morgens, denn es braucht sehr viel mehr Energie im 2D, die zwischenmenschliche Wärme aufrechtzuerhalten. Und nach 4 Stunden sind die Gastgeberinnen, so wie wir alle, erschöpft. Und verlassen schnell die Party, eins nach dem anderen per Klick. Bevor die Schmerz des sich nicht mit einer Umarmung bedanken und verabschieden zu können, bei uns in der Seele ankommt. Der Elan hält bei mir am nächsten Tag an und ich bedanke mich bei den Gastgeberinnen. Lebendige Performance-Events sind online möglich. Alles nur eine Frage der Fantasie. Das gibt mir Hoffnung. Als Dankeschön landet gleich mit warmen Worten einen Link in mein E-Mail-Postfach. Es war eine Einladung zum Online Freeverse Open Mic Global Viral Healing, organisiert vom Queen's Museum in New York. Voraussetzung, um daran teilzunehmen, war es, ein Gedicht zu schreiben zum Thema der Veranstaltung. Welche Art von Heilung wird nun benötigt, als die ganze Welt die Auswirkungen der Pandemie erlebt? Nehmen Sie uns mit in die Weiten Ihres magischen Denkens, Ihrer radikalen Vorstellungskraft. Ich saß mich hin und das Gedicht in der Abwesenheit eines Festivals entstand. Ich musste doch irgendwo Hoffnung finden und wenigstens würde die Natur sich in Abwesenheit der Menschen erholen. Mit diesem Gedicht trat ich am Abend dem 3. Open Mic Global Viral Healing bei. Die Dichterinnen aus Italien hatten das Schlimmste hinter sich, aber der Lockdown war noch lange nicht vorbei. Und die Menschen aus den USA hatten es gerade vor ihnen und die widersprüchlichen Aussagen ihrer Regierung in Bezug auf das Virus schenkte ihnen kein Zuversicht. Ich schaue in die vielen Gesichter über die nächsten 2 Stunden und es ist sehr bewegend. Ich höre Einsamkeit, Wut und Angst. Sie nehmen Gestalt durch die Worte in wunderbare Bilderwelten an und erkenne mich selbst wieder. Ja, ich war einsam. Und ja, ich hatte Angst. Es ist eine unheimlichen Trost, andere Menschen in derselben Situation zu erleben, die aus der Isolation durch den Bildschirm ihre Verzweiflung ausdrücken und auch zu kraftvollen Worten finden, um sich selbst und uns allen Mut zu machen. Meine Familie lebt nicht mit mir in den unmittelbaren 4 Wänden. Meine Familie lebt in Schottland. Meine Familie ist die Kunst. Und meine Familie ist die Weltgemeinschaft. Und das macht mich in diese Krise Hoffnung. Hoffnung, das große Erzählen. Gefördert vom Interaktionsfonds vom Fonds Soziokultur. Leitung und Dramaturgie Rachel Clark. Musik Alexei Kotchikov. Tonbearbeitung Peter Hoffmann. Hoffnung, das große Erzählen ist eine Produktion der Storytelling Arena, eine Erzählkunstorganisation mit Sitz in Berlin-Mitte, das vor allem autobiografisches Storytelling zu den Themen unserer Zeit macht. Damit tragen auch wir zur aktuellen und zukünftigen Narrative des frühen 21. Jahrhunderts bei und zum Selbstverständnis der Menschen in Deutschland und Europa als eine tolerante und weltoffene Gesellschaft und Gemeinschaft. Behalten wir Hoffnung ineinander und in unsere Fähigkeit, gemeinsam, solidarisch und mit offenem Herzen diese sowie jegliche Krise zu überstehen.